Als ich heute früh aufstand und aus dem Fenster schaute, kam mir der Gedanke in den Sinn, ich habe wohl das richtige Thema erwählt für die heutige Ansprache. Nun haben wir wirklich etwas zu erhoffen, dass der schöne Sonnenschein, der sanfte Regen von den vergangenen paar Tagen ist zurückgezogen und es liegt mit einmal eine weiße Schneedecke vor Augen. Im Dezember hätten wir vielleicht gedacht, wie schön, jetzt nicht so sehr. Aber wir werden hoffen, dass das schöne Frühlingswetter bald wieder da ist. In dieser Osterzeit ist Hoffnung ein großes Thema. Wir hoffen auf dasselbe für das, was die Jünger damals mit Jesus hofften oder sowas Ähnliches. Wir hoffen, dass Jesus uns Heil bringt. Wir hoffen, dass Gott uns erlöst. Und wir hoffen, dass wir wieder, so wie am Anfang es gemeint war, mit ihm eins sein können. Es sind viele Bibelabschnitte, die über solch eine Hoffnung sprechen. Und ich möchte zum Anfang etliche Verse aus Römer Kapitel 8 lesen, wo Paulus über eine bestimmte Hoffnung spricht. So schreibt Paulus: Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt, wie eine Frau bei der Geburt. Aber auch wir selbst, die schon Anfang des neuen Lebens gleichsam als Anzahlung den Herrn Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Inneren. Denn wir warten sehnsüchtig auf das volle Verwirklichen dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat, dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. Wir sind gerettet, aber noch ist es alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar erfüllt hat, ist keine Hoffnung. Ich kann nicht erhoffen, was ich schon vor Auge habe. Wenn wir aber etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann heißt es, dass wir beharrlich danach Ausschau halten. Aber ebenso wie wir seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein mit unserem Stöhnen, das sich nicht ein Wort fassen lässt. Und Gott, von dem unser Innerstes offen liegt, weiß, was sein Geist in unserem Inneren ihm sagen will. Denn so wie es vor Gott angemessen ist, legt er Fürsprache ein für die, die Gott als sein Eigentum ausgesondert hat. Was auch geschieht, das ein Wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Sie alle, die Gott voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, sein Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter den vielen Brüdern und Schwestern ist. Und wenn Gott sie zusammen bestimmt hat, dann hat er sie auch berufen. Und wenn er sie berufen hat, dann hat er sie auch für gerecht erklärt. Und wenn er sie für gerecht erklärt hat, dann steht auch fest, dass sie an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ich erinnere mich ganz klar an meine Tage in Winnipeg bei CNBC, jetzt CMU, bei der Bibelschule. Wenn es zum Gespräch kam über das Schreiben von dem Apostel Paulus, dann bekamen wir alle beinahe ein bisschen Angst. Denn die Worte Paulus sind oft recht kompliziert. Es sind schrecklich lange Sätze. Manchmal eher ein Paragraph statt ein Satz und nicht immer leicht zu verstehen. Aber was Paulus hier sagt, ist, dass Jesus uns eine Hoffnung gegeben hat. Eine Hoffnung, dass wir wieder mit ihm eins sein können, so wie Gott es zuerst bei der Beschaffung der Welt gedacht hatte. Wir dürfen mit Gott eins sein. Eine Hoffnung, die uns vorliegt, die wir noch nicht sehen können, klar, die uns erklärt wird, aber wir nicht ganz verstehen können. Und so wird es wohl bleiben, bis wir es sehen können am Ende unserer Zeit. Wenn wir sehen oder ein bisschen näher betrachten, was Gott mit seinen Jüngern oder was Paulus mit seinen Nachfolgern in Rom zu tun hatte, können wir es ein bisschen leichter verstehen. Paulus tröstet die Gemeinde, die sich andauernd in Stress befanden, in Schwierigkeiten, in den rechten Weg und den rechten Platz im Leben der Stadt Rom zu finden. Es war immer ein Hin und Her zwischen dem erdlichen Leben und dem himmlischen Ziel, die sie erstrebten, zwischen der Sünde und der Gerechtigkeit. Die Christen in Rom hatten es nämlich recht schwer. Sie waren merkwürdig in dem religiösen Leben in der Stadt, wo viele, viele Götter angebetet wurden. Und hier war diese Gruppe, die darauf fest bestand, wir beten nur einen Gott an und der Gott ist größer als alle anderen. Wie konnten sie das wissen? Was wussten die Christen, das die anderen nicht wussten? War das wirklich schlau? War das wirklich weise, nur einen Gott anzubeten und nicht auf Nummer sicher zu gehen und andere auch mit einzunehmen? Zu der Zeit war auch Nero Kaiser. Nero, der uns vielleicht bekannt war, war nicht gerade ein sehr guter Kaiser und hatte einen Ruf von schlechter Launung und sehr arge Weise mit seiner Bevölkerung und hauptsächlich mit seinen Feinden umzugehen. Aber sie wurden noch Schlimmeres erleben müssen in der Stadt in den kommenden Jahren. Aber was hatten sie? Sie hatten eine Hoffnung. So wie die Christen in Rom, so wie wir heute, haben alle Christen eine Hoffnung. Man kann diese Hoffnung nicht sehen, man kann sie nicht fühlen oder anfassen. Alles, was sie tun konnten, war an dieser Idee, an diesem Konzept sich festzuhalten, dass sie am Ende ihre Belohnung bekommen würden. Jesus hatte ihnen etwas weit Besseres versprochen als das, was die Welt ihnen anbieten konnte. In der Zwischenzeit, was sollten sie tun? Ihr Leben in Hoffnung leben. Diese Worte sind recht wichtig. Das Leben in Hoffnung leben, das bedeutet nicht nur eine Idee, sondern auch eine Aktion, etwas zu tun, etwas aktiv zu sein in dieser Hoffnung. Ist es heutzutage nicht auch so? Wir haben auch andere Schwierigkeiten, unsere Bemühungen, die wir vorliegen haben. Morgen ist Montag. Die wir zur Arbeit gehen müssen, werden sicherlich murren, wenn wir aufstehen müssen. Es würde viel schöner sein im Bett. Aber es muss gemacht werden. Unsere Schwierigkeiten sind vielleicht andere Schwierigkeiten. Unsere Bemühungen sind vielleicht anders. Aber immerhin haben wir etwas, womit wir handeln müssen. Und darüber im großen Ganzen liegt die Hoffnung. Es ist immer etwas Besseres, das uns vorliegt. In dem Brief von dem Apostel Petrus, dem ersten Brief in Vers 3 schreibt Petrus, gepriesen sei der Gott, unser Vater, unseres Herrn, Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Wir haben eine Hoffnung, die nicht blind ist, die nicht ohne Grund ist, sondern eine lebendige Hoffnung, die darauf besteht, dass Gott auferstanden ist, dass Jesus auferstanden ist vom Tod. Das Erste, das uns oder das mir in den Sinn kam, ist, dass diese lebendige Hoffnung ganz und gar im Gegensatz ist zu was man beschreiben könnte als eine tote Hoffnung. Wenn Hoffnung tot ist, würde ich denken, sei alles verloren. Nichts auf das, was wir uns freuen können. Unser Leben wird leer. Es ist also ein Zustand des Nichtslebens und könnte vieles in unserem Leben beschreiben. Ohne Hoffnung haben wir nichts. In meinem Lesen in Vorbereitung für diese Ansprache kam ich über einen oder auf ein Schreiben von einem Pastor in Idaho namens Cody Stauffer. Und er sprach über eine lebendige Hoffnung. Und wenn wir über lebendige Hoffnung sprechen, müssen wir uns fragen, was bedeutet Leben? Was bedeutet das, lebendig zu sein? Und er sah sich das an und fragte, was wir uns so alles vorstellen. Wir haben zum Beispiel Anfang des Jahres haben wir uns Versprechungen gemacht, auf Englisch gesagt, wir machen New Year's Resolutions. Und wir stellen uns manche Sachen so vor. Wenn diese uns verfallen, ist es leicht, dann die Hoffnung zu verlieren. Eine Arbeitsstelle, die wir vielleicht haben wollten, kommt nicht zu uns. Eine lang erträumte Reise zu machen, ist vielleicht nicht gelungen. Was immer unser Traum auch sein mag, wenn es nicht so geht, stirbt diese Hoffnung. Aber diese Idee einer lebendigen Hoffnung geht viel weiter, viel tiefer, als immer im ersten Blick vorkommen würde. Um es besser zu verstehen, sollten wir uns mal ansehen, was Leben oder lebendig sein bedeutet. Was bedeutet, wenn etwas lebendig ist? Wenn wir kurz das Welt des Glaubens verlassen würden und in das Reich der Wissenschaft, der Biologie einzutreten, können wir dieses Leben vielleicht ein bisschen besser erkennen. Mit ein bisschen Nachforschung würden wir sehen, zum Beispiel, dass in der biologischen Welt gibt es ungefähr 9 Punkte, die beschreiben, ob etwas lebendig ist oder nicht. Und dazu gehören diese Dinge. Wenn ein Wesen lebendig ist, ist es organisiert aus einer einzelnen Zelle oder vielleicht mehrere. Es braucht Energie zum Leben. Es hat die Fähigkeit, sich zu vermehren, zu wachsen. Es hat die Fähigkeit zum Stoffwechsel, auf Reize zu reagieren, die Anpassungsfähigkeit, wenn sich Sachen ändern, sich zu bewegen oder vielleicht auch zu atmen. Dies ist eine ziemliche Liste, aber faszinierend ist es, dass dieses Konzept einer lebendigen Hoffnung recht gut sich anpassen kann. Indem wir das machen, kann es uns helfen, unser Bibelabschnitt ein bisschen besser zu verstehen. Wir können unmöglich alle 9 Punkte dieser Liste uns vorzunehmen, aber ein paar können wir schon ein bisschen näher anschauen. Das erste Merkmal in dieser Liste ist, ein Wesen ist aus einer oder mehreren Zellen organisiert. Sei es, dass es alles lebendig erklärt werden kann, dass es alles als lebendig erklärt werden kann. Denken wir mal an die Hoffnung. Was für Hoffnung oder Ziel haben wir? Was wollen wir in unserem Leben noch tun, bevor wir sterben? Was hoffen wir, dass andere noch in ihrem Leben erfahren werden? Ist unsere Hoffnung ein näheres und bedeutungsvolles Verhältnis mit unserem Heiland? Es kann das sein und auch viel mehr. Wenn wir nun darüber denken, ist unser Weg zu einem Ziel organisiert? Können wir uns den Weg, die nötigen Schritte zu diesem Ziel vorstellen? Welche Zelle können wir heute erreichen, um einen weiteren Schritt zu unserem Wunsch, zu unserer Hoffnung zu kommen? Welch einen Schritt können wir nehmen, um unsere Hoffnung zu erhalten? Wenn wir eine lebendige Hoffnung haben und wir jeden Tag darüber nachdenken, kommen wir eine Zelle weiter, kommen wir einen Schritt weiter, einen Schritt näher an unser Ziel. Das ist eine lebendige Hoffnung. Das ist, was es lebendig hält, dass es immer im Sinn ist. Wenn es eine lebendige Hoffnung hat, ist es dann, dass diese immer ein Teil unseres täglichen Lebens ist. Das zweite Merkmal in unserer Liste ist kritisch. Biologen haben erkannt, dass Lebewesen Energie brauchen, um lebendig zu bleiben, um als lebendig anerkannt zu werden. Lasst uns mal darüber nachdenken. Wir müssen Nahrung haben und Wasser trinken zum Leben. Das ist unsere Energie, die wir einnehmen als menschliche Körper. Wenn wir dieses nicht haben würden, würden wir allmählich verhungern. Dieses ist auch der Fall einer lebendigen Hoffnung. Sie braucht Energie, um weiterzuleben. Und dieses bringt uns zu der Frage, wie geben wir unserer Hoffnung Energie? Was machen wir, um unsere Hoffnung lebendig zu halten? Wir kommen nicht weiter in unserer Liste herein, bevor wir merken, wie alles recht nahe zusammenhängt. Anders gesagt, ein Weg unserer Hoffnung, Energie zu geben, ist gerade diese Sachen zu tun, vor denen wir gerade gesprochen haben. Die Sachen vor Augen zu halten, jeden Tag ein bisschen zu tun, jeden Tag dieses ein bisschen weiter zu führen. Wenn unsere Träume in unserem täglichen Leben bei uns sind, dann sind wir und wir es vorstellen können, erhält unsere Hoffnung Kraft. Solange wir uns das Ziel im Sinn halten können, hat es Kraft. Ohne diese erhaltende Energie wird unsere Hoffnung bald sterben. Das dritte Merkmal auf unserer Liste ist die Möglichkeit, sich zu vermehren. Vermehrung von Zellen haben wir vielleicht in der Schule gelernt. Ich erinnere mich noch als junger Schüler, wie ein Lehrer uns zeigte, wie sich die Zellen verteilten und mehr wurden. Dasselbe können wir uns mit Hoffnung auch vorstellen. Die Vermehrung der Hoffnung sollte nicht übersehen werden. Hoffnung kann ansteckend sein. Wenn wir unsere Hoffnung mit anderen teilen, gibt es weitere Hoffnung in denen. Und sie können dann auch weiter hoffen. Die Hoffnung vermehrt sich bei anderen. Dieses passiert auch in unserem eigenen Denken. Manchmal beginnt die Hoffnung ganz klein, wie zum Beispiel besser in unserem Gebetsleben zu wirken. Weil unser Fokus und Aufmerksamkeit das Ziel erreicht, dann können wir unsere nächsten Hoffnung weiter nachstreben. Unsere Hoffnung leitet sich zur nächsten und in dem Sinne vermehrt sich die Hoffnung. Ich glaube nicht, dass Paulus oder Petrus an diese biologischen Merkmale gedacht hatten, als sie diese Worte schrieben. Aber diese Worte passen genauso in unsere Zeit wie bei den Aposteln. So ist es meine Hoffnung, dass wir unsere Hoffnung für die Zukunft bedenken, dass mit der Hilfe des Herrn, des Heiligen Geistes und mit der Hilfe von Jesus, dass diese zu einer lebendigen Hoffnung umgewandelt werden kann und wir dadurch unseren Herrn näher kommen können. In nur ein paar Wochen feiern wir Ostern. Das ist ein Ziel dieser Hoffnung, die Auferstehung Jesus vom Tod. Darauf können wir zielen und wollen, und ich hoffe, dass wir jeden Tag dieses Ziel, diese Hoffnung in unserem Sinn halten können, mit anderen teilen, sodass es wirklich eine lebendige Hoffnung sein wird. Wollen beten. Herr Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns eine lebendige Hoffnung gegeben hast, dass diese Hoffnung täglich in unserem Sinne sein mag, dass wir Vorschau haben, diese Hoffnung uns vorzustellen, mit anderen zu teilen und das in Freude leben können. Dies bitten wir in Jesu Namen. Amen.